Menge. Pharisäer, Schriftgelehrte und viele andere Menschen, sie umringen die Jünger Jesu. Laute Worte, scharfe Töne und bedrohliche Gesten sind zu sehen und zu hören. Es geht offensichtlich ums Eingemachte. Und endlich, gerade dann im richtigen Augenblick, taucht Jesus auf. Kurz bevor die Fetzen fliegen, biegt er um die Ecke und ist dann selbst da. Das ist so ganz kurz beschrieben die Situation, aus der dieser Vers der Jahreslosung stammt. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wir wollen mal die ganze Geschichte hören. Wir finden das in Markus 9, ab Vers 14. Markus 9, ab Vers 14. Und sie kamen zu den Jüngern und sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die Menge ihn sah, entsetzten sich alle, liefen herbei und grüßten ihn. Und er fragte sie, was streitet ihr mit ihnen? Einer aber aus der Menge antwortete, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn, und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen, und sie konnten's nicht. Er aber antwortete ihnen und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn. Und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater, wie lange ist's, dass ihm das widerfährt? Er sprach, von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarm dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als nun Jesus sah, dass das Volk herbeilief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn sehr und fuhr aus. Und der Knabe lag da wie tot, so dass die Menge sagte, er ist tot. Jesus aber ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf und er stand auf. Soweit dieser Text, dieser Geschichte, aus der diese Jahreslosung stammt. Drei Punkte, drei Gedanken zu diesen Versen, zu dieser ganzen Erzählung. Das erste, das ist das Unvermögen der Jünger ohne Jesus, das fällt hier auf. Dann zweitens der Verdacht der Anwesenden gegenüber Jesus und schließlich drittens der Schritt des Vaters hin zu Jesus. Also, erster Gedanke, das Unvermögen der Jünger ohne Jesus. Am Anfang der Geschichte, da wird uns ja berichtet, dass die Jünger Jesu auf sich alleine gestellt sind, Jesus ist nicht anwesend und sie, ja, sie sind ja schon eine Weile mit Jesus unterwegs. So, wo sie jetzt eben alleine sind, da passiert es, dass offenbar ein Vater seinen kranken, seinen besessenen Sohn zu ihnen bringt, damit sie ihn ja heilen, damit sie ihm helfen. Aber sie konnten es nicht. Vers 18. Sie konnten es nicht. Die Jünger Jesu konnten, anders als erwartet, anders als von dem Vater und den Außenstehenden erwartet, aber auch anders als wohl von ihnen selbst erwartet, konnten sie diesem Jungen nicht helfen. Ohne Jesus können sie nichts tun. Sie bleiben machtlos und kraftlos. Ich glaube, dass an dieser Stelle schon eine wichtige Wahrheit deutlich wird. Es ist ja tatsächlich so. Ohne Jesus können wir nichts tun. Das gilt schon ganz grundsätzlich für alle Dinge, für alle irdischen Dinge, so ganz allgemein gesprochen. Wenn Gott nicht Kraft und Gelingen schenkt, dann funktioniert gar nichts mehr. Dann funktioniert eigentlich überhaupt nichts mehr auf dieser Welt. Wenn Gott nicht Kraft und Gelingen schenkt, dann ist es gänzlich unmöglich, auch zum Beispiel, dass mein Gehirn jetzt einen Gedanken formuliert und den weitergibt, sodass mein Mund die richtigen Laute formt, dass da ein gut verständlicher Satz rauskommt. Wenn Gott nicht Kraft und Gelingen schenkt, dann kann ich hier auch nicht stehen. Wenn Gott nicht Kraft und Gelingen schenkt, dann funktioniert gar nichts mehr. Wenn Gott nicht Kraft und Gelingen schenkt, dann kann man lernen, für eine Klausur vielleicht, aber es wird nichts hängen bleiben. Wenn Gott nicht Kraft und Gelingen schenkt, dann kann man arbeiten bis zum Umfallen und der Erfolg wird sich doch nicht einstellen. Wir lesen schon in den Psalmen, wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Es stimmt, ohne Jesus, ohne Gottes Hilfe können wir nichts, gar nichts tun. Schon ganz elementar grundlegend gilt das. Und noch viel mehr gilt diese Wahrheit, und das ist hier der Punkt der Geschichte, gilt diese Wahrheit, wenn es um geistliche Dinge geht. Jesus sagt dann ja mal an anderer Stelle, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Also wenn wir schon, was die irdischen Dinge angeht, den Erfolg bei der Arbeit vielleicht oder selbst das Formulieren eines Satzes, wenn wir schon da darauf angewiesen sind, dass Gott Gelingen schenkt, dass er dabei ist, ja, wie viel mehr sind wir dann auf Gott angewiesen, wenn es um geistliche Dinge geht? Wenn es darum geht, dass Frucht entsteht im Reich Gottes, wenn es darum geht, dass etwas entsteht, was echten Wert hat, Ewigkeitswert, was bleibt? Das Unvermögen der Jünger hier ohne Jesus zeigt, dass wir ohne Gott nichts tun können. Aber das Problem? Der Jünger war ja nicht so sehr diese räumliche Trennung von Jesus. Das war nicht so das Problem, dass er in dieser Situation jetzt gerade mal nicht direkt neben ihnen stand. Das Problem der Jünger war vielmehr ihre geistliche Trennung von Jesus. Dieser Abstand zu Jesus durch mangelnden Glauben, das kritisiert er ja an ihnen, ihr ungläubiges Geschlecht. Ein Jünger ohne Glauben, das ist eben im Prinzip wie ein Auto ohne Motor. Der Glaube ist das Entscheidende. So wie beim Auto eben der Motor das Entscheidende ist. Du kannst ja ein Auto haben mit allem Pipapo, ne? Mit schönen Ledersitzen, mit Klimaautomatik, mit Verkehrszeichenerkennung und elektronischer Sitzeinstellung und was es sonst noch alles gibt heutzutage. Ist alles nett. Aber wenn du keinen Motor mehr hast oder wenn der nicht mehr funktioniert, dann ist das ganze schöne Auto, egal was es sonst noch zu bieten hat, völlig nutzlos, völlig wertlos. Das will auch keiner mehr haben. Ein Jünger, ein Christ ohne Glaube ist wie so ein Auto ohne Motor. Völlig nutzlos, zu nichts in der Lage. Das zeigt das Unvermögen der Jünger hier in dieser Situation. Was sie brauchen, ist eigentlich nur eins. Sie brauchen diesen Glauben. Sie brauchen das aufrichtige, persönliche Vertrauen auf Jesus, auf seine Kraft und Wirksamkeit. Das ist ja persönlicher Glaube. Persönlicher Glaube ist ja mehr als ein Vermuten der Existenz Gottes, dass ich denke, ja, ich glaube, das spricht mehr dafür als dagegen, dass Gott existiert. Es ist auch mehr als so ein vages Hoffen auf eine höhere Macht. Hoffentlich ist da jemand. Es geht um dieses aufrichtige, persönliche Vertrauen auf Jesu Kraft und Wirksamkeit. Dass er da ist. Dass er fähig ist. Dass er willens ist. Dieser persönliche Glaube an Jesus hat dann auch eine ganz große Verheißung. Jesus spricht, auch Johannes 15 dann, wenn ihr in mir bleibt, und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Johannes 15, Vers 7 und 8. Also die Verheißung ist hier, dass dieser persönliche Glaube an Jesus Frucht bringt, viel Frucht bringt. Dieser persönliche Glaube an Jesus, er verwandelt unser Unvermögen in Wirksamkeit. Jesus sagt sogar in diesen Versen aus Johannes 15 in unbegrenzte Wirksamkeit. Ganz ähnlich auch diesem Vers, den wir zu Beginn über das Gebet gehört haben. Nur eins ist wichtig, in Jesus zu bleiben, mit ihm verbunden zu sein durch den Glauben, hier keine geistliche Trennung oder geistliche Entfremdung entstehen zu lassen. Bleiben wir dran an ihm, füllen wir uns mit seinen Worten, wie es hier auch sagt. Suchen wir den Kontakt zu ihm, pflegen wir die Beziehung zu ihm, diesen persönlichen Glauben an ihn. Denn der persönliche Glaube, der ist es, der unser menschliches Unvermögen, was erstmal da ist, was halt, ja, so sind wir halt, wir Menschen, was unser Unvermögen in größte Wirksamkeit verwandelt. Ein zweiter Gedanke dann, der Verdacht der Anwesenden gegenüber Jesus. Jesus stößt ja dann hinzu, hier zu der aufgebrachten Menschenmenge, er spricht den Vater des Kindes an und er lässt sich von ihm mal das Problem, diese Besessenheit, diese Krankheit seines Sohnes schildern. Hören wir noch mal hin. Jesus sagt, bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn. Und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater, wie lange ist's, dass ihm das widerfährt? Er sprach von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Was der Vater hier beschreibt, was die Anwesenden drumherum hören und was sie ja auch sehen, sie sehen ja die Auswirkung dieser Besessenheit, was sie hier also hören und sehen, das war ja keine leichte Krankheit. Hier geht es nicht um einen Schnupfen, hier geht es auch nicht um Kopfschmerzen oder ein bisschen Fieber. Hier geht es um eine Besessenheit, die massive Auswirkungen hat. An ein normales Leben ist für diesen Jungen gar nicht zu denken. Ja, das Ganze droht ihn sogar umzubringen. Ernste Gefahr für sein Leben besteht. Um hier zu helfen, da braucht es wirklich besondere Fähigkeiten. Um hier zu helfen, braucht es wirklich eine besondere Wirksamkeit und Macht. Hat Jesus wirklich diese Macht? Wir können uns vorstellen, glaube ich, wie die Zweifel bei den anwesenden Personen Schritt für Schritt wuchsen. Mit jedem Detail, das der Vater nannte über die Auswirkungen dieser Besessenheit. Und mit jedem auf dem Boden reißen oder Schäumen des Mundes, was sie sahen. Mit jeder dieser Aktionen wurde die Frage nach Jesu Macht doch drängender. Und ebenso wuchsen mit jeder dieser zu beobachtenden Grässlichkeiten die Zweifel an Jesus und an seinen Fähigkeiten. Kann dieser Jesus wirklich helfen? Auch in diesem für jeden offensichtlich wirklich superschweren Fall? Kann er wirklich? Ja, was ist ihm eigentlich möglich, diesem Jesus? Was kann er? Und wann? Kann er? Braucht er vielleicht bestimmte Umstände, um zu helfen? Braucht er vielleicht besondere Voraussetzungen? Oder ist er vielleicht am Schluss genauso überfordert mit dieser Situation wie seine Jünger zuvor? Dieser Verdacht Jesus gegenüber, er gipfelt dann schließlich in diesen ja fast schon unverschämten Worten des Vaters Jesus gegenüber, die man aber, glaube ich, ganz gut verstehen kann. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Markus 9, Vers 23 ist das. Wenn du aber etwas kannst, erbarme dich unser und hilf uns. Wenn wir ehrlich sind, dann kommen auch uns schneller als uns lieb ist solche Zweifel. Der Verdacht der Anwesenden damals gegenüber Jesus, das ist derselbe Verdacht, den auch heute noch unser Herz kennt. Kann Jesus wirklich für mich sorgen? Kann Gott tatsächlich auch meine Not lindern? Oder braucht es hier die Hilfe, ja, eines anderen vielleicht? Ist Jesus wirklich gut, trotz dieser fiesen Umstände, die ich ertragen muss? Liebt Gott mich wirklich, obwohl er mir dies oder jenes zumutet? Gerade dann, wenn es um die wirklich schwerwiegenden Dinge geht, dann fällt diese Art des Zweifels auf fruchtbaren Boden. Denn umgekehrt gesehen, wenn alles gut läuft, wenn alles wunderbar ist, wenn wir zufrieden und glücklich sind, dann fällt es ja leicht, Gott zu vertrauen. Dann ist das kein großes Problem. Es fällt, glaube ich, auch noch verhältnismäßig leicht, auf Gottes Hilfe zu vertrauen, vielleicht bei einer Prüfung oder bei einer größeren Herausforderung im Beruf. Das geht alles. Aber wenn es zum Beispiel darum geht, in einer, ja, vielleicht existenziellen, finanziellen Notlage auf Gott zu vertrauen. Oder in etwa in einer anderen schwerwiegenden Situation. Dann sieht das schon anders aus. Gerade dann, wenn es so hart auf hart kommt, dann kann unser Vertrauen zu Gott auch ganz schnell brüchig werden. Warum eigentlich? Woran liegt denn das? Es liegt daran, dass wir zu diesem gleichen Fehler neigen, den auch Petrus einmal machte, als er zu Jesus auf dem Wasser entgegenging. Ich denke, wir kennen die Geschichte oder die meisten kennen diese Geschichte. Es gibt wohl nirgends eine Stelle sonst in der Bibel, wo der Glaubensmut einerseits und die tiefen Zweifel andererseits, wo die so eng beieinander liegen, wie in dieser Geschichte. Na, eben noch hat Petrus diesen Mut gehabt, aus dem Boot auszusteigen. Auf Jesu Worten das Unmögliche zu wagen, auf Jesu Worten das Unmögliche zu erwarten, ihm alles zuzutrauen. Und nur wenige Momente später dann versinkt er in den Fluten. Warum? Wir lesen dann dort, in Matthäus 14 ist das, lesen wir die Antwort. Als er, Petrus, aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken. Matthäus 14, Vers 30. Petrus wendet also seinen Blick ab von Jesus hin auf den Wind und auf die Wellen, auf das Wasser. Hier wird deutlich, wer den Herrn und seine Macht und seine Möglichkeiten nicht im Fokus behält, der verliert sich dann ganz schnell in den entmutigenden, in den zweifelsehenden Umständen seines Lebens. Und je mehr wir uns eben dann noch darauf konzentrieren, auf diese Widrigkeiten, auf diese schlechten Umstände, desto eher keimt dann auch dieser Verdacht des Zweifels, den damals diese Anwesenden um Jesus herum hatten, dann keimt er auch in unserem Herzen auf. Kann er wirklich, dieser Jesus? Auch hier? Auch jetzt? Auch noch heute? Auch bei mir? Blicken wir also darum auf Jesus, reißen wir unseren Blick los von diesen fürchterlichen Umständen vielleicht, von diesen deprimierenden Entmutigungen und lenken wir ihn wieder auf den, der alle Macht hat. Jesus ist es doch, der diese Welt geschaffen hat, aus dem Nichts. Nichts war vorher da. Er hat gesprochen und die Welt kam in ihre Existenz. Er erhält sie, er trägt sie, allein durch sein Wort. Schauen wir auf Jesus, dessen Liebe auch so groß ist, dass er für uns ans Kreuz gegangen ist. Wenden wir unsere Konzentration nicht ab von ihm, in dessen Wesen sich die Größe und Allmacht, die Schönheit und Liebe Gottes vereinigen. Ein letzter Gedanke. Das ist dann der Schritt des Vaters hin zu Jesus. Der Schritt des Vaters hin zu Jesus. Jesus, er braucht erstmal nur einen kurzen Satz, um das zurechtzurücken, was im Denken des Vaters durcheinander geraten ist und was auch schnell bei uns mal durcheinander gerät. Vers 23 sagt er zu ihm, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Mit anderen Worten, Jesus macht hier deutlich, nicht bei mir liegt das Unvermögen. Nicht bei mir ist das Problem. Nicht ich habe mangelnde Fähigkeiten. Es sind nicht Jesu Kompetenzen, die nur für minderschwere Fälle ausreichend sind oder die nur unter bestimmten Bedingungen wirken. Nein, das Unvermögen liegt bei uns. Hier liegt das Problem. Uns mangelt an Vertrauen Gott gegenüber. Da liegt das Problem. Und gleichzeitig ist das auch die Chance. Die Chance eben, weil so viel möglich wird, wenn wir ihm doch vertrauen. Die Chance auch, weil wir gerade häufig in der Krise, dann, wenn uns deutlich wird, dass wir die Dinge wirklich nicht mehr selbst in Händen halten, plötzlich und dann oft notgedrungen doch noch beginnen zu vertrauen. Zum Beispiel, um ein Beispiel zu nennen, unserem Zahnarzt vielleicht. So ein ganz alltägliches Beispiel. Den wir dann plötzlich doch die unschöne Behandlung machen lassen, weil die Schmerzen einfach nicht mehr auszuhalten sind. Und dann geht man den Weg, geht da dann doch hin, weil man keine Wahl mehr hat. Oder vielleicht dem Automechaniker, weil das Auto einfach nicht anspringt und man sich keinen Rat mehr weiß. Dann ist es doch dieses Vertrauen können auf die Fähigkeiten eines anderen, man selbst kann sich nicht helfen, man selbst hat keine Ahnung, dieses Vertrauen auf die Fähigkeiten eines anderen, das uns wieder eine Tür öffnet, das uns eine Chance ermöglicht. Wir vertrauen dann dem Zahnarzt beispielsweise und seiner Expertise und denken uns, er wird das schon wieder hinkriegen. Er weiß, was zu tun ist. Oder wir vertrauen dem geschulten Blick des Automechanikers. Er wird den Fehler finden. Er wird ihn beheben können. Ohne dieses Vertrauen in die Fähigkeiten anderer würde alles beim Alten bleiben. In der Geschichte hier ist eigentlich ganz ähnlich. Als dem Vater das klar wird, dass ohne sein Vertrauen in Jesus alles beim Alten bleibt, als ihm klar wird, dass ohne sein Vertrauen in Jesus die Situation ausweglos ist, stürzt ihn das ja erst einmal in tiefe Verzweiflung. Soll sein Junge jetzt etwa weiter leiden müssen, nur weil er in diesem Augenblick Jesus nicht mehr zutrauen kann? Nein, das kann und darf doch niemals sein. Und so bricht es dann aus dem Mann heraus, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Anders formuliert sagt er zu Jesus, ich glaube, ich will es zumindest. Und so bitte ich dich, Jesus, sieh jetzt nicht auf mein nicht vertrauen können. Halte dich bitte nicht mit meinem Unglauben auf. Hilf mir und meinem Jungen. Hilf mir zu glauben. Und es geschieht das Wunderbare. In seiner großen Barmherzigkeit befreit Jesus den Jungen von dieser Besessenheit. Und er macht ihn ganz gesund. Jesus thematisiert diesen unfertigen Glauben des Mannes gar nicht weiter. Nein, ohne dass alle seine Zweifel ausgeräumt werden, schreitet Jesus zur Tat. Wie großzügig, wie liebevoll Jesus doch ist. Der Vater des Jungen, er hatte ja nicht das vollkommene Vertrauen zu Jesus. Aber er hatte eins. Er hatte den Mut, einen Schritt hin zu Jesus zu gehen. Er hatte den Mut, sich diesen Möglichkeiten Jesu mal auszusetzen. Das hat er getan. Er ist einen Schritt auf Jesus hinzugegangen. Das bedeutet für uns, gerade in einer Krise vielleicht, wenn wir uns in einer befinden, eine Situation, in der wir nicht mehr weiter wissen, in der wir vielleicht auch an Jesus und an seinen Fähigkeiten zweifeln, es bedeutet, dass so eine Situation auch zur Chance werden kann. Dann nämlich, wenn wir unseren Mut, vielleicht diesen Mut der Verzweiflung wirklich, zusammennehmen und einen Schritt hin zu Jesus gehen. Ja, selbst wenn wir nicht glauben können, dass das etwas bringen mag, tun wir es dennoch. Gehen wir dann hin, mitsamt unseren Zweifeln zu Jesus. Gehen wir diesen Schritt hin zu ihm und sagen ihm, Jesus, ich weiß nicht mehr weiter. Ich bin schwach in meinem Glauben und Zweifel an deiner Stärke sind auch in mir. Aber ich bitte dich um Hilfe, um deine Hilfe für diese ausweglose Situation, aber auch für mich und meinen schwachen Glauben. Aber wir müssen natürlich auch nicht erst auf die Krise warten, um diesen Schritt zu Jesus gehen zu können. Vielleicht sind wir auch in einer ganz guten, ganz komfortablen Situation. Alles prima, wir haben alles im Griff, so denken wir, sind zufrieden und glücklich. Und wir meinen vielleicht manchmal, Jesus, den brauchen wir gar nicht so recht. Und weil es ja auch so ganz gut läuft. Aber auch wenn es so bei uns aussieht, so soll uns dieser Text trotzdem ermutigen, diesen Schritt zu Jesus hinzugehen. Auch wir, wenn wir in so einer Situation sind, wir dürfen ihm unsere Zweifel bringen. Auch wir dürfen ihm dann sagen, was für Schwierigkeiten es uns macht, zu glauben. Und wir dürfen ihn bitten, dass er uns und unsere Person ansieht und uns hilft, Gott näher zu kommen. Auch dann gilt es, diesen Mut zusammenzunehmen und uns trotz der Zweifel und Fragen, die noch da sind, den Möglichkeiten Jesu auszusetzen. Die Jahreslosung, wie sie da drüben hängt und jetzt hängen wird die nächsten 12 Monate, sie lädt uns ein zum Glauben. Dabei erinnert uns diese ganze Geschichte erst einmal daran, wie unfähig und kraftlos wir eigentlich ohne Gott sind, dass wir von ihm abhängig sind. Und sie verweist auf den, der wirklich alle Macht und Gewalt hat, auf den, der in allen Situationen helfen kann. Sie verweist uns auf Jesus. Und sie fordert uns auf, dass wir allen Mut zusammennehmen und diesen Schritt zu Jesus hin machen. So wie der Vater es damals getan hat und wie er es sagte dann. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Jesus, ich will glauben. Jetzt sieh du nicht auf meinen Zweifel, sondern erbarme dich über mich, so wie ich bin. Das hat damals gereicht beim Vater dieses Jungen. Und das ist es auch, was auch heute noch für uns reicht. Amen.